Herzlich willkommen zu Krisenhex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster.
Herzlich willkommen zurück zu Krisenhex. In der heutigen Folge möchte ich ein Phänomen besprechen, das uns alle täglich betrifft. Denn wir alle werden täglich von Cyberkriminellen angegriffen, die diese Methode verwenden, um an persönliche Informationen zu kommen oder vertrauliche Daten abzugreifen. Die Rede ist vom Phishing. Der Begriff ist Ihnen als Zuhörer sicherlich auch nicht neu. Phishing ist eine der gängigsten und effektivsten Methoden, die Cyberkriminelle nutzen, um Informationen abzufischen. Und ich möchte heute erarbeiten, was Phishing eigentlich ist, warum Phishing so häufig verwendet wird und auch, wie man sich gegen Phishing schützen kann. Ich habe hierzu einen meiner Kollegen eingeladen, der sich gerade im Rahmen seiner Abschlussarbeit mit einem Phishing-Simulationstool beschäftigt, und er hat sich auch um den theoretischen Rahmen bemüht und erarbeitet, wie Phishing funktioniert und was dahinter steckt. Also viel Spaß beim Interview. Ich hoffe, Sie können einen kurzen Einblick darin gewinnen, warum Phishing relevant ist und welche Maßnahmen man gegen Phishing unternehmen kann. Mein heutiger Gast ist Paul Grund. Paul Grund ist in den letzten Zügen seines Studiums zum Bachelor of Engineering in Telematik an der TH Wildau, und er beschäftigt sich in seiner Abschlussarbeit mit Phishing-Tests, Phishing-Simulationen und Phishing-Angriffen. Paul, schön, dass du da bist.
Hallo.
Paul, zunächst mal vielleicht vorneweg. Vielleicht kannst du mal erklären, was Phishing ist und warum Phishing im Kontext von Krisenresilienz und Cyberangriffen von Relevanz ist.
Okay, also der Begriff Phishing ist generell sehr weit definiert. Man spricht von Phishing eigentlich immer dann, wenn es darum geht, dass jemand eine falsche Identität vortäuscht, um an Informationen zu kommen, die ihm eigentlich nicht zugänglich sein sollten. In den meisten Fällen äußert sich das in der heutigen Zeit in Form von E-Mails, Phishing-E-Mails. Es gibt aber auch andere Varianten, zum Beispiel sehr häufig Telefonanrufe, vor allem früher auch SMS, heutzutage logischerweise eher so Messenger-Programme. Und ja, gibt's natürlich noch alles, irgendwelche tollen Begriffe, also dass sich IT-Sicherheitsleute und so gerne komische Begriffe ausdenken. Da gibt's dann da irgendwie so Wishing und Smishing für Voice Phishing. Aber immer mal ehrlich, das benutzt jetzt nicht so wirklich irgendwer. Und generell, wenn man sagt Phishing, dann ist es schon ausreichend.
Und jetzt hat wahrscheinlich jeder in seinem Leben schon mal eine Phishing-E-Mail gesehen. Manche sind gut, manche sind schlecht. Ich weiß nicht, wir kriegen hier täglich immer E-Mails, wo man versucht, bei der Targobank irgendwelche Credentials abzufischen, aber wir haben gar kein Konto bei der Targobank. Vielleicht kannst du einfach mal sozusagen was dazu erzählen, warum Phishing relevant ist, warum das für Angreifer vielleicht auch interessant ist. Und ja, so fangen wir mal mit den Fragen an.
Okay, also der Hauptgrund, warum es für Angreifer interessant ist, ist, weil es der Lowest-Skill-Angriff ist, den man sich vorstellen kann. Es ist, jeder Depp kann irgendeine E-Mail zusammenfassen und Sachen schieben, und es ist super billig, zig Millionen E-Mails rauszuschießen. Das heißt, der Aufwand für einen Angreifer, einen Phishing-Angriff zu starten, ist super gering. Und gleichzeitig ist es so, dass selbst mit dem, der Technologie, die halt immer mehr in unserem Leben präsent ist, trotzdem Leute, also wenn wir jetzt mal auf Mitarbeiter von Unternehmen beziehen, immer noch darauf reinfallen. Und im Endeffekt ist es so, wenn ich als Angreifer ein Unternehmen angreifen will, muss ich nur ein einen Mitarbeiter in einem Unternehmen dazu bringen, meinen bösartigen E-Mail-Anhang oder was auch immer runterzuladen. Und dann gucke ich mir halt einfach an, was kann ich für E-Mail-Adressen von dem Unternehmen finden. Ich stehe ja meistens auf Websites oder so. Und dann schicke ich jedem da irgendwie eine E-Mail mit irgendeinem Dokument, mit einem Anhang, was auch immer. Und wenn einer von denen darauf klickt, dann bin ich im Unternehmensnetz drin. Das heißt natürlich noch nicht, dass ich denn da alles verschlüsseln kann, das ganze Netzwerk abschließen kann. Aber das gibt mir halt immer ohne wirklich großen Aufwand zumindest meinen ersten Schritt in einem Angriff.
Jetzt habe ich ja gedacht, der Hauptvektor ist, dass man dann irgendwie so eine Login-Seite faked und dann versucht, die Credentials, also Login-Daten von Nutzern abzugreifen, aber tatsächlich ist es auch so, dass man dann offensichtlich da Schadprogramme verteilt. Im Kontext von so Ransomware-Angriffen, wie relevant sind Phishing-Angriffe da?
Also ist unterschiedlich, vor allem für kleine, mittlere, große Unternehmen, es ist der häufigere Angriffsvektor. Wenn wir jetzt von größeren Unternehmen oder so Verwaltungen sprechen, da werden häufiger eher irgendwelche Schwachstellen tatsächlich verwendet, um die anzugreifen, weil bei denen meistens eine bessere Infrastruktur vorliegt, die sich nicht einfach nur angreifen lässt über den Zugriff von einem normalen Nutzer, der auf eine Mail klickt. Aber vor allem bei kleineren Unternehmen, wo es denn so, keine Ahnung, Segmentierung und so richtig Nutzerrechte und Least Privilege und alles nicht immer wirklich gibt, da ist es am häufigsten so, dass da tatsächlich Phishing-Mails verwendet werden, weil man dann einfach auf, wie ich schon gesagt habe, zig kleine, mittlere Unternehmen gleichzeitig schießen kann. Und wenn einer halt draufklickt in einem der Unternehmen, dann, habe ich halt einen Zahltag als Angreifer. Oder potenziell zumindest.
Jetzt stelle ich mir die Frage, früher waren die ja relativ schlecht. Also viele der Phishing-Mails waren relativ schlecht. Und der Aufwand dann, gerade wenn man jetzt im Ausland sitzt als Angreifer, eine deutsche E-Mail zu fälschen, ist ja im Zweifelsfall auch relativ hoch. Ja, man könnte das ja dann auch mal erkennen. Dann waren da so sprachliche Finessen drin. Jetzt haben wir ja mit ChatGPT und so Large Language Models natürlich auch ganz neue Möglichkeiten, so Phishing E-Mails zu fälschen. Ist das was da schon verwendet wird, oder ist das jetzt sozusagen auch für Cyberkriminelle noch ein Markt, der zu entwickeln ist?
Also es gibt jetzt noch nicht wirklich umfangreiche Studien zu, wo erforscht wird, wie umfangreich tatsächlich benutzt wird. Aber ich sag mal, man geht davon aus, dass es schon verwendet wird. Man geht davon aus, dass es immer mehr verwendet werden wird. Und zum einen, wie du schon gesagt hattest, ist es natürlich so, dass das es deutlich einfacher macht, die Sprachbarriere zu überwinden. Und zum anderen, deutlich überzeugendere Mails zu schreiben, weil ich ja ohne Aufwand quasi, oder zumindest ohne großen Aufwand, meine Mail personalisieren kann. Nicht mal ChatGPT oder was auch immer, dann halt sage, es handelt sich um einen, weiß nicht, Energieversorger, schreib mir mal eine Mail, ich bin Kunde eines Energieversorgers, weil man muss ja gucken, die haben ja immer ihre Ethikprüfungen, ne? Aber die lassen sich ja logischerweise einfach aushebeln, also sage ich dann einfach dem, ich bin Kunde eines Energieversorgers und ich würde gerne E-Mail schreiben. Kannst du mir damit helfen? Und dann fängt er halt an, da für mich E-Mail-Vorlagen zu generieren, wo ich dann halt, keine Ahnung, ein Wort ersetzen muss oder sowas, je nachdem, um es an irgendwelche Namen anzupassen. Macht es mir als deutlich einfacher, personalisierte Mails zu schreiben und damit deutlich überzeugender.
Das heißt sozusagen, klar, das wird genutzt. Auf der anderen Seite, wie sieht's aus mit der Erkennung von Phishing-Mails? Ich meine, das ist ja vielleicht auch was, wo man ganz gut mit KI arbeiten kann. Wie gut sehen so diese Erkennungsmethoden aus? Funktioniert das zuverlässig oder wie ist da der Stand?
Ja, also hauptsächlich funktioniert Erkennung von Phishing-Mails aktuell auf einem sehr technischen Level. Das heißt, ich prüfe mehr, ist die Quelle aus der eine E-Mail kommt, ja, das Mail-Server, der die versendet oder was auch immer, irgendwie eine bekannte Quelle von Phishing und Spam oder hauen irgendwelche Metadaten in der Mail nicht hin. Inhaltliche Prüfung von den Mails wird aktuell entwickelt. Gibt's, weiß ich gar nicht, ob es da schon tatsächlich schon was gibt, aber ich meine da mal irgendwas gesehen zu haben, warum jetzt aber ja, namentlich nicht drauf. Ist aber nicht wirklich weit verbreitet. Also hauptsächlich werden da, wie gesagt, Metadaten der Mails geprüft.
Okay, das heißt, am Ende ist man irgendwie darauf angewiesen, dass der Faktor Mensch funktioniert, also dass niemand auf den Anhang klickt. Ich habe immer so das Gefühl, so die Cybersecurity-Branche, die teilt sich in so zwei Lager ein. Die einen sagen, man muss alles zunageln, bis alle Löcher gestopft sind. Und die anderen, da würde ich mich jetzt eher zu zählen, sagen, ja, es gibt durchaus immer das Risiko, dass was passiert und muss sich halt mit dem Umgang damit formen. Wenn ich jetzt zum ersten Lager gehöre, was kann ich denn tun, um mich wirklich wirksam gegen Phishing-Angriffe zu schützen? Also es gibt ja große Anbieter, die machen so Phishing-Simulationen und wenn ich dann geklickt habe, dann kriege ich ein Video. Hilft mir das in meiner Organisation, dass ich dann eben frei von Phishing-Angriffen werde oder das Risiko, dass jemand auf die Mail klickt, einfach deutlich geringer wird?
Also ich sag mal, wenn wir jetzt von menschlichen Maßnahmen sprechen, ich werde es niemals schaffen, dass niemand auf irgendwelche Phishing-Mails klickt. Das ist einfach nicht realistisch. Vor allem bei größeren Unternehmen ist es ganz einfach. Ja, wie gesagt, je mehr Mitarbeiter ich habe, desto größer ist die Chance, dass dabei mindestens einer draufklickt. Und es hilft allerdings. Es ist tatsächlich so, dass so Simulationen helfen. Allerdings muss man da ein bisschen unterscheiden, wie genau das durchgeführt wird. Diese, die du jetzt erwähnt hast, diese Durchklick-Sachen, wo man halt von der Website dann hier klicken kann, ist das eine Phishing-Mail oder nicht, die helfen ein bisschen. Es gibt, also das im Prinzip, was man dazu festgestellt hat, ist, initial verbessert es das Bewusstsein der Mitarbeiter für solche Angriffe und verringert die Klickzahlen. Allerdings hat es einen relativ geringen langfristigen Effekt. Um einen besseren langfristigeren Effekt zu erzielen, muss ich tatsächlich wirklich ein bisschen mehr mit den Leuten arbeiten. Also ich kann nicht einfach nur sagen, mach jetzt hier mal ein paar Phishing-Mails rausschicken und wenn sie draufklickt, sagst du, nee, war falsch. Ich muss auch tatsächlich mal mit den Leuten reden und erklären, was passiert denn da eigentlich, wie funktioniert das. Das hat eine bisschen größere, langfristigere Einwirkung.
Okay, das heißt aber, also wenn ich es machen will, dann erstmal werde ich es nicht auf Null kriegen. Das Risiko bleibt bestehen, Nein. Dass jemand klickt. Und zweitens ist es dann doch relativ aufwendig, wenn man es richtig machen will, dass da auch was hängen bleibt. Kann man da mal so, hast du Ahnung von Prozenten? Wie sieht das aus? Was sind so realistische Klickraten, die man erreichen kann? Vielleicht auch, du hast ja auch schon sowas gemacht. Wie fängt man da an? Wo starten Organisationen teilweise? Und wie kann man das dann reduzieren?
Also das mit den Klickraten ist ganz schwer zu sagen. Es kommt ganz stark darauf an, was für eine Branche wir sprechen, wie realistisch man das jetzt halten will. Wenn ich jetzt zum Beispiel als simulierter Angreifer mit einem Unternehmen arbeite, dann kann ich ja entweder das so machen, dass ich komplett einen Blackbox-Test mache. Ich habe überhaupt keine Informationen aus dem Unternehmen. Und benutze einfach nur öffentlich zugängliche Informationen. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, ich benutze ein paar interne Informationen des Unternehmens, um mir eventuell ein bisschen, verlockendere Phishing-E-Mails zum Beispiel zu erstellen, was allerdings ein Angreifer, der jetzt tatsächlich von außen kommt, nicht unbedingt hätte oder zumindest ein bisschen mehr Aufwand bräuchte, um diese Informationen zu bekommen. Und Zum anderen, also es war, ich weiß nicht, ob es keine aktuellen Zahlen auch, aber vor ein paar Jahren hat man mal so von relativ hohen Raten, wo es dann teilweise bis zu 50% hochging. Allerdings ist es so, dass über die letzten Jahre generell die Klickzahlen auf Phishing-Mails runtergegangen sind. Also es durch die ganzen großen Ransomware-Angriffe die letzten Jahre, jetzt mal zum Beispiel WannaCry sprechen, wobei das natürlich kein Phishing-Angriff war als Angriffsvektor da. Da ist es so, dass tatsächlich die generelle Awareness der Bevölkerung größer geworden ist und die Klickzahlen auf so Phishing-Mails generell runtergegangen sind. Was aber nicht bedeutet, dass es nichts bringen würde, da immer nochmal im Detail so eine Awareness-Schulung oder was auch immer zu machen.
Was ich mich gerade frage, wo wir so über Informationssammlung sprechen, ist, ich meine, die Auswertung, die man bei solchen Tools bekommt, also wenn man jetzt so eine Phishing-Simulation gemacht hat, die ist ja schon recht detailliert. Also es geht ja runter bis zum Patchstand des Betriebssystems oder welchen Browser nutzt derjenige. Wird denn das sozusagen auf Angreiferseite auch genutzt, um vielleicht auch so eine, sagen wir mal, Due Diligence zu betreiben, zu sagen, jetzt schieße ich da mal ein paar E-Mails raus, irgendjemand wird schon auf so eine Fake-Webseite klicken, dann weiß ich zumindest mal, ob der mit einem neuen, mit einem alten Browser arbeitet und dann ist es vielleicht auch gar nicht so relevant, dass ich jetzt die beste E-Mail schreibe, sondern einfach, dass ich überhaupt erstmal Informationen über die Infrastruktur bekomme. Ist das was genutzt wird oder ist das jetzt was ich mir irgendwie ausgedacht habe?
Naja, also das ist schon nicht unrealistisch, sage ich mal. Der Punkt ist, wie du hier schon sagtest, wenn ich jetzt mit meinem Webbrowser eine Webseite aufmache, dann kriege ich zumindest die Information, welche Version hat mein Browser, welche Art von Browser verwende ich und was für ein Betriebssystem habe ich. Nicht unbedingt die Version, aber zumindest was für eine Art von Betriebssystem habe ich. An den Webserver, was hauptsächlich irgendwelche Kompatibilitätsgründe hat. Und das kann ich natürlich als Angreifer benutzen, wenn ich das feststelle, dass da Internet Explorer 2.0 verwendet wird oder sowas, was weiß ich. Dann kann ich das natürlich benutzen, um Schwachstellen auszunutzen, die mir denn damit bekannt sind. Ist aber nicht unbedingt was ich als Angreifer tun würde, weil ich müsste halt eine Phishing-Mail rausschicken, um die Informationen zu bekommen und dann nochmal gezielt eine Phishing-Mail senden, die dann nochmal auf eine Website weiterleitet, die dann irgendwie einen Exploit hat, den ich in dem Browser benutzen kann. Und es wäre tatsächlich für die meisten Angreifer, die Phishing-Mails als Angriffsvektor benutzen, häufig schon zu viel Aufwand. In der Zeit hätten sie schon 100 neue Unternehmen mit Mails zuschießen können. Und ich will nicht bestreiten, dass das nicht vielleicht vorkommt, aber generell ist mir jetzt da gerade kein Fall bekannt, wo das tatsächlich so gemacht wurde.
Okay. Gut, ich denke so, also ich meine, im Zweifel tarne ich halt einfach eine schlechte Phishing-Mail als Informationssammler und dann weiß ich ja auch, kann ich auch zurückverfolgen, welche Mail hat dann geklickt und dann weiß ich auch, da ist jemand, der vielleicht tick-affin ist, keine Ahnung. Also ich denke immer so auch an das Interview mit Professor Rieke, man muss ja immer mit dem Unmöglichen auch rechnen. Jetzt haben wir so ein bisschen gesprochen darüber, was so Awareness-Maßnahmen bringen. Was kann ich denn noch tun als Unternehmen, um mich vor erfolgreichen Phishing-Angriffen zu schützen? Also oder generell vor Phishing zu schützen?
Also generell, wenn wir jetzt von technischen Maßnahmen sprechen, Phishing muss zwar nicht immer nach irgendwelchen Login-Daten sein, wenn ich jetzt sage, ich mache einen Fake-Login, häufig kann ich auch einfach versuchen, an interne Informationen zu kommen, aber vor allem speziell für diesen Fall, dass ich eben versuche, Login-Daten abzugreifen, ist Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Mehrfaktor-Authentifizierung generell eine super gute Methode, weil es halt in dem Fall für den Angreifer, naja, es bringt natürlich schon was, wenn ich mir jetzt da Nutzernamen und Passwort abgreife, aber es reicht in dem Fall noch nicht, um tatsächlich einen Account einzubrechen. Das heißt, Zwei-Faktor-Authentifizierung ist generell super gut dagegen. Muss man ganz fairerweise sagen, Zwei-Faktor-Authentifizierung ist generell super gut, wenn ich meine IT-Sicherheit erhöhen will. Und ja, es ist natürlich immer es ist ein bisschen Mehraufwand für die Nutzer. Und ich verstehe, dass das für vor allem weniger IT-affine Benutzer vielleicht zumindest initial erstmal eine Barriere darstellt. Aber es ist unbestreitbar, wie sehr Zwei-Faktor-Authentifizierung die Sicherheit von solchen Accounts erhöht.
Gut, da schützt mich ja aber jetzt im Zweifelsfall nicht davor, dass mir jemand ein Schadprogramm per E-Mail schickt, oder?
Das ist richtig. In dem Fall hilft mir dann halt sowas wie Endpoint Protection, Virenschutz, Windows Defender, was auch immer. Ich würde ja sagen CrowdStrike, aber das ist ja offensichtlich nicht so die beste Entscheidung, das auf seine Endgeräte zu installieren. Aber ja, das ist, ich persönlich bin manchmal so ein bisschen gegen so Endpoint Protection, weil, muss man ganz ehrlich sagen, da wird auch eine Menge, wie sagt man das, da wird eine Menge mit Marketing rumgeworfen in dem Bereich und viele Versprechen gemacht, die tatsächlich so nicht eingehalten werden können. Aber für solche Fälle ist es halt tatsächlich wirklich sinnvoll. Aber wie auch schon gesagt, in vielen Fällen reicht auch einfach der Windows Defender.
Ich will jetzt gar nicht so sehr auf CloudStrike rumhauen. Ja, ich meine, sicherlich, da werden wir auch nochmal eine eigene Folge zu machen. Das ist jetzt nicht so lange her, als wir das aufnehmen. Aber ich glaube, das kann natürlich irgendwie mit jeder Software auch passieren, dass die Fehler hat. Ja, das ist ja keine Welt, die funktioniert. Und wenn man sich SIT anschaut, dann war ja das so, dass die dort auch die Endpoint Protection im Grunde außer Betrieb gesetzt haben, weil sie gesagt haben, die Ransomware, die sie da installieren, haben sie erstmal auf die Whitelist gesetzt. Das ist natürlich schon komplex. Und das wäre vielleicht auch so ein bisschen die Überleitung zu der Frage, kann ich mich denn überhaupt wirksam gegen solche Angriffsvektoren schützen und dann irgendwie sagen, das sind die drei Lösungen. Also es ist irgendwie Schulungen, dann ist es eine gute Endpoint Protection und ein tolles Mail-Gateway, was das alles rausfiltert. Bin ich dann sicher oder muss ich eigentlich immer noch davon ausgehen, dass so ein Ransomware-Angriff mich ereilen wird?
Also hundertprozentige Sicherheit gibt es in der IT nicht. Es besteht immer die Möglichkeit, dass ich irgendwie eine Schwachstelle habe, vor allem wenn es um Menschen geht, wenn wir jetzt von Phishing sprechen, ist es so, dass ich immer irgendjemand haben werde, der darauf einfällt. Und es ist immer so, dass es vielleicht irgendwelche Möglichkeiten gibt, die Filter zu aktualisieren. Diese Metadatenfilter, die funktionieren natürlich auch nur mit Phishing-Mails, mit Phishing-Mails, die wir schon kennen. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Quelle angebe, eine neue E-Mail-Adresse, von der ich die versende, was auch immer, dann müssen natürlich diese Filterparameter erstmal aktualisiert werden, damit es wieder erkannt werden kann. Und was Endpoint Protection angeht, die müssen natürlich auch immer wieder, die funktionieren ja dann häufig, die moderneren funktionieren natürlich verhaltensbasiert, aber vor allem die, ich sag mal, in Anführungszeichen billigeren Varianten, die nur signaturbasiert funktionieren auch nur mit Schadsoftware, die schon bekannt ist. Und Angreifer haben inzwischen auch umfangreiche Möglichkeiten, um selbst verhaltensbasierte Endpoint Protection auszuhebeln. Das heißt, im Endhinein bin ich nie hundertprozentig sicher davor, dass ein Angriff doch durchkommt. Und ich kann natürlich die Wahrscheinlichkeit verringern und generell kann ich vor allem initial, wenn ich noch gar nichts gemacht habe, mit geringem Aufwand die Wahrscheinlichkeit schon mal relativ deutlich verringern. Aber auf null werde ich sie nie bekommen. Das ist einfach nicht möglich.
Okay. Vielleicht noch so ein kleiner Abschwenker. Wie kann ich denn vielleicht erkennen, dass bei mir Angreifer schon Zugangsdaten abgeschöpft haben über Phishing oder andere Wege und ich da jetzt gegebenenfalls in Zukunft ein Problem habe? Gibt es da so Sachen, wo man sagen kann, das ist eigentlich so ein Indikator für so einen laufenden Angriff?
Naja, also Indikatoren, ja, zum einen grundsätzlich ist eine klassische Sache immer viele fehlgeschlagene Login-Versuche. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt einen Angreifer, der ist schon in meinem Netzwerk drin, der hat jetzt einen einfachen Nutzer-Account, aber keine Admin-Rechte. Dann werde ich halt versuchen, als Angreifer meine Rechte zu eskalieren. Und was ich dann unter anderem vielleicht mache, ist, ich versuche, irgendwelche Accounts zu brute-forcen. Und das werde ich dann halt feststellen als Admin, dass dann in meinen Logs halt mehrere fehlgeschlagene Anmeldungsversuche liegen. Oder zum Beispiel, was man häufig findet, ist halt, dass Geo-IPs, die ich normalerweise nicht sehen würde, von meinen Nutzern halt verwendet werden. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal annehmen, ich bin ein Unternehmen in Berlin, ne, und ich biete jetzt Work from Home an, dann ist es natürlich so, dass trotzdem, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass die meisten meiner Angestellten in Berlin wohnen, ich irgendeine IP-Adresse aus Berlin haben will. Und so ein Angreifer, jetzt nehmen wir mal an, russischer Angreifer zum Beispiel, wird natürlich nicht mit einer russischen IP versuchen, auf mein Netzwerk zuzugreifen, sondern mit irgendeiner westlichen IP von irgendeinem kompromittierten Server oder was auch immer oder einem VPN. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, dass plötzlich Leute aus den Niederlanden sich in einer deutschen Firma anmelden, auch wenn ich keinen niederländischen Mitarbeiter habe, das wäre zum Beispiel auch ein Indikator. Oder wenn wir jetzt von Ransomware sprechen, Ransomware ist ja im Grunde bei der Verschlüsselung eine sehr dateisystemschwere Operation. Das heißt, meine Lese- und Schreibleistung auf den Festplatten wird hochgehen, meine Prozessoren werden hochgehen, was ich dann halt in meinem Health Monitoring, wenn ich sowas habe, von den Servern feststellen werde zum Beispiel.
Ich habe jetzt gerade so gedacht, naja, klar, ich stelle das natürlich fest, dass ich so eine Brute-Force-Attacke habe, aber ja nur, wenn ich auch ein Limit gesetzt habe, dass meine Accounts irgendwann gesperrt werden. Also ich weiß aber nicht, ob das im Mittelstand Standard ist, dass ich dann sage, also nach 5 Versuchen muss ich mich mal bei der IT melden und dann ist auch nicht nach 20 Minuten zurückgesetzt, sondern und wie viel Log-Monitoring da gemacht wird, weiß ich auch nicht. Also das ist aber auf jeden Fall so. Vielleicht kannst du das auch nochmal als kurze, so wie aufwendig schätze das denn ein? Ich habe jetzt so ein mittelständisches Unternehmen, 100 Mitarbeiter, eigentlich eine Windows-Domänen-basierte Infrastruktur, ein paar Server vor Ort und jetzt will ich eben, sage ich immer, gut, das habe ich das gehört, ich will mich mal mit der Frage beschäftigen, kann ich so ein wie kann ich da ein Health-Monitoring draufsetzen? Wie kann ich da vielleicht auch solche Informationen bekommen, wie da haben sich irgendwie komische IPs angemeldet? Und was kostet mich das denn? Also muss ich da irgendwie immer gleich zu den größten und besten Herstellern gehen?
Also so ein Health-Monitoring kriege ich eigentlich für lau. Also abgesehen von der Arbeitszeit logischerweise. Der Urvater des Health Monitorings, Nagios, und zig Forks von Nagios, jetzt Isinga oder CheckMK oder sowas, die alle irgendwelche Community-Versionen haben oder komplett Open Source sind oder solche Varianten. Das heißt, Health Monitoring kriege ich ohne Lizenzgebühren. Der Aufwand, sowas einzurichten, ist, ich sag mal, so mittelmäßig, ne? Also ich brauche halt einen dedizierten Server dafür und dann brauche ich halt ein Programm, einen Agent, der mir halt diese Daten schickt auf jedem meiner Server. Und dieses mittelständische Unternehmen habe ich jetzt vielleicht, weiß nicht, 2, vielleicht 3 Server. Also dann habe ich halt einen Dateiserver und meinen Domain-Controller und vielleicht noch einen Webserver und dann vielleicht noch irgendein spezialisiertes Programm, was auch noch auf dem Server läuft oder keine Ahnung. Inventarprogramm oder sowas. Das heißt, für so wenige Server ein Monitoring aufzubauen, ist wahrscheinlich kein allzu großer Aufwand.
Wenn wir jetzt das heißt, wenn jetzt mein Systemhaus, was mich da betreut, kommt, und sagt, dann müssen wir erstmal 100.000 Euro für eine Software ausgeben, dann kann man sagen, das stimmt nicht, sondern es ist erstmal reine Arbeitszeit und irgendwie ein bisschen Rechenleistung für mein Monitoring-System, was dann irgendwie Open Source basiert ist. Okay, so. Zweites Thema war ja Event-Monitoring, würde ich das mal nennen, ne? Also fehlgeschlagene Login-Versuche, aber auch, was passiert eigentlich mit welche IPs kommen sozusagen bei mir rein?
Ja, also da, das ist ein bisschen schwieriger. Also sprechen wir, wieder Open-Source-Lösungen, die das lösen können. Ne? Klassisch wäre Elasticsearch oder was ich letztens entdeckt habe, Vazoo, was auf dem Elasticsearch basiert, ist mal wieder, falls wir zwar keine Lizenzgebühren haben, aber ich muss es natürlich einrichten. Und hier ist es tatsächlich so, dass ich da ein bisschen mehr tun muss, als einfach nur den Server einzurichten und dann einen Agent auf meine einzelnen Server, die ich überwachen will, raufzukoppeln, weil ich da eben, ich muss da den Aufwand reinstecken, Dashboards zu bauen, die mir meine Daten sinnvoll zusammenführen. Und ich muss natürlich, wenn wir jetzt nochmal kurz schnell zurück zum Health Monitoring gehen, da muss ich natürlich mal meine Grenzwerte einstellen. Ich muss halt sagen, ab wann werte ich jetzt zum Beispiel die Prozessorauslastung als zu hoch, dass ich einen Alarm haben will. Aber das sind einfach nur, das ist halt pro Wert, den ich halt monitor, ist das eine Zahl. Aber um jetzt nach Log-Events zu suchen, dafür Alarms zu machen, da gibt es ja viel, viel mehr verschiedene Log-Events, die auftreten können. Und ja, das ist deutlich größerer Aufwand, das einzurichten. Und ich bin immer noch der Meinung, dass das machbar ist, auch für ein mittelständisches Unternehmen. Aber da muss ich auf jeden Fall erstmal initial mehr Arbeitszeit reinstecken. Wenn es um den tatsächlichen Betrieb geht, ist es nicht so aufwendig. Man muss es halt aktuell halten, logischerweise. Aber es ist nicht so, dass ich da ständig irgendwelche neuen Sachen zu installieren muss und irgendwas neu konfigurieren muss. Es ist einfach nur ein hoher initialer Aufwand.
Ja, und hier muss jemand haben, der sich das anguckt und reagiert, ne? Also
Natürlich,
das ist, glaube ich,
muss
ja
jemand
der.
haben, der auch das sinnvoll das verstehen kann, was da steht. Aber ich würde zumindest mal hoffen, dass mein IT-Admin verstehen kann, was Log-Events bedeuten.
Ja, vielleicht hat er keine Zeit. Also ich sozusagen, das, was ich jetzt mitnehmen würde, ist, dass er sagt, naja, also das Erste sollte man auf jeden Fall machen. Sozusagen so ein Health Monitoring hast du es genannt. Beim zweiten vielleicht dann nicht make, sondern buy, also irgendwie losgehen, sich jemanden holen, der das macht und dann vielleicht mit so Open Source Tools, dass ich eben dann vielleicht eben nicht von dem CrowdStrike Vorfall, wo irgendjemand was in die Produktion released hat, betroffen bin, sondern das irgendwie in der Hand halte. Also das wäre ja vielleicht auch dann der Unterschied. Okay, jetzt sind wir so ein bisschen auf der Zielgeraden für mich nochmal so die drei, also wenn wir jetzt über Phishing-Angriffe sprechen und sagen, was sind denn so die drei wichtigsten Hinweise, die man geben kann, gerade für mittelständische Unternehmen, die sagen, ich will mich jetzt mit dem Thema Phishing-Angriffe beschäftigen. Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen.
Okay, also Nummer eins würde ich sagen, grundsätzlich erstmal zumindest ein bisschen Awareness dafür schaffen, ist kein großer Aufwand und sich dafür zumindest mal ein bisschen Zeit beiseite legen, sollte eigentlich für jeden machbar sein. Ja, Nummer zwei ist, also technische Maßnahmen, so ne, Filterlisten und Blocklisten für meinen Mail-Server, das ist einfach, das ist gar kein Aufwand. Das installiere ich und dann kriege ich da ständig eine aktualisierte Liste und das hilft mir auch ungemein. Also da zumindest die simplen technischen Maßnahmen sind auch kein großer Aufwand. Nummer drei ist aber dadurch, dass ich niemals absolut sicher sein kann, muss ich mir irgendwas überlegen, was ich tun kann, wenn es dann halt doch mal passiert. Ne? Also ich muss drauf gucken, dass ich Updates habe, die vielleicht auf einem separaten Server liegen bei irgendeinem Hosting-Anbieter oder weiß ich nicht. Ich habe mir dann da, gut, finde jetzt Magnetbänder so ein bisschen, also nicht albern, aber zumindest für so ein mittelständisches Unternehmen sind so Magnetbänder natürlich ein bisschen übertrieben. Das macht man dann eher so als größeres Unternehmen. Und zum anderen muss ich mir natürlich auch überlegen, was tue ich dann ohne meine Hardware, ne? Während das Update gerade wieder eingestellt wird, kann ich mit Stift und Papier mein Unternehmen betreiben? Darüber muss ich mir auf jeden Fall vorher mal ein bisschen Gedanken machen zumindest.
Ich habe gerade so gedacht, naja, also was sind denn die, vielleicht sagen wir es nochmal, was sind denn so die Alternativen zu Magnetbändern? Wo kann man denn hingehen? Wo kann man denn so seine Backups speichern? Vielleicht kannst du einfach nochmal, ohne jetzt da Werbung zu machen, aber so zwei, drei Sachen nennen, wo man sagt, okay, das funktioniert eigentlich relativ einfach und gut. Also so.
Ich sag mal, ich krieg so S3-Speicher oder irgendwelche Cloud-Speicher bei, ich weiß nicht, Hetzner oder Strato zum Beispiel für 5 oder 10 oder vielleicht 15 Euro im Monat. Das ist halt gar nichts. Und dann bastle ich mir halt oder besorge ich mir ein Programm oder bastle mir ein Skript, was einmal am Tag die Daten da hochschiebt. Und das ist auch nicht so ein großer Aufwand.
Okay, also man kann da irgendwie zu deutschen Anbietern gehen, kann da irgendwie eine Lösung einkaufen, die einigermaßen akzeptabel ist, und dann ist man schon einen Schritt weiter. Okay, vielen Dank, Paul. Ich denke, wir haben da jetzt mal einen Einblick gewonnen in das Thema Phishing. Wir sind auch so ein bisschen davon abgekommen, haben so ein bisschen über Security Monitoring gesprochen. Vielleicht reden wir nochmal, wenn sich was Konkretes ergibt, und für heute erstmal vielen Dank.
Ja, ich danke.
Soweit mein Interview mit Paul Grund. Ich denke, eine der wesentlichen Botschaften ist, das Thema Phishing ist relevant für alle Unternehmen und es wird auch zunehmend und weiterhin relevant sein. Was sind für mich so die wichtigsten Erkenntnisse, die ich mitnehmen konnte? Zum einen, Phishing ist ein relativ einfacher Angriffsvektor. Es ist einfach und kostengünstig für Cyberkriminelle, Phishing zu nutzen. Deshalb gibt es auch so viele Massen-E-Mails. Ja, selbst wenn bei 1 Million nur eine Person Daten abgibt, dann hat sich das schon gelohnt, weil der Aufwand wirklich extrem gering ist. Deshalb ist es eben auch so eine verbreitete Methode. Zweitens, man kann sich technisch noch so gut aufstellen. Phishing ist ein relevanter Angriffsvektor, weil eben der Faktor Mensch eine große Rolle spielt. Ich denke, es ist auch klar geworden, dass man im Grunde einen Zustand, in dem Phishing kein wirkliches Risiko mehr darstellt, nicht erreichen kann. Und mit diesem Umstand muss man leben. Insbesondere, weil eben KI und sowas wie ChatGPT und große Sprachmodelle es noch einfacher machen, gute Phishing-Angriffe zu erzeugen. Das ist im Kern auch so ein bisschen das Thema von Paul Grund und seiner Arbeit, wie man mit Sprachmodellen, also jetzt in dem Fall dann Phishing-Simulationen gut machen kann, aber im Zweifelsfall eben auch für die Angreifer viel einfacher es ist, mit vorhandenen Textschnipseln, zum Beispiel LinkedIn-Beiträgen oder ähnlichem, einen Sprachhabitus nachzuahmen, der zu effektiven Angriffen führen kann. Deshalb ist es wichtig, sich mit Schutzmaßnahmen zu beschäftigen. Paul hat hier Multifaktor-Authentifizierung angesprochen. Müssen uns aber auch im Klaren sein, dass jede Schutzmaßnahme ihre Grenzen hat und dass man sich eigentlich so richtig vollständig vor Phishing sehr, sehr schwer schützen kann. Deshalb ist es eben wichtig, Notfallpläne zu haben, klare Kommunikationsstrategien zu haben, um zu wissen, wie geht man denn dann vor, wenn man einen Phishing-Angriff entdeckt hat? Kann man die einzelnen Daten identifizieren? Kann man sie extrahieren? Soweit meine heutige Folge. In der nächsten Folge tauchen wir ganz tief ein in das Darknet. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich das Interview geführt habe. Weiß ich, dass es gut ist. Ich freue mich auf ein Wiederhören und ich freue mich weiterhin auf Anregungen und Feedback unter redaktion@krisenhex.de. redaktion@krisenhex.de. Krisenhex, ein Wort. Oder über LinkedIn. Dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan. Und freue mich, wenn ich neue Themen in den Podcast aufnehmen kann oder mir Interviewpartner empfohlen werden. Ich freue mich aber auch über konstruktives Kritik. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.